Ja, ist eigentlich eine komische Überleitung. Weil, ja, ist ja gut. Ist halt wie immer ein Thema. Oder wie meistens ein Thema.
Take two. Herzlich willkommen zum Mistgabel-Podcast. Ich bin das Ray.
Ich bin der Domi.
Und das sagen wir eigentlich immer jede Folge.
Mhm, genauso, wie wir immer sagen, wir haben heute
ein ganz besonderes Thema vorbereitet.
Steigen wir dann doch vielleicht mal ein. Wir haben uns nämlich so eine kleine Struktur überlegt.
Ja.
Möchtest du da drauf eingehen vielleicht kurz?
Haben wir eigentlich schon das Thema vorgestellt?
Ja, oder?
Nee,
ja.
Haben wir nicht. Also es geht um Musikquellen. Also unsere Ursprünge sozusagen, unsere Origin Stories.
Mhm.
Und zwar, ja, wie haben wir uns informiert damals?
Und heute noch?
Und heute noch,
ja.
Also es geht um so Musiknachrichten, aber auch um so Wissenssachen. Und um Musikkritiken.
Ja, vor allem.
Genau.
Ja.
Und wir haben das so gestrukturiert für euch. Also, und sagen es jetzt schon mal, in so drei Kategorien. Einmal geht es um Printmedien, also Magazine, Zeitschriften, was vielleicht viele nicht mal so ganz lesen. Dann geht es um Online-Sachen, Online-Plattformen. Also sowohl Online-Foren als auch Blogs oder Musikmagazine in Online-Form oder auch, was haben wir denn noch? Instagram-Sachen halt auch, ne?
Stimmt, ja.
Und zum Schluss enden wir dann mit Video-Essays oder Video-Kritikerinnen und Kritikern.
Genau, ja. Und Reaction-Videos vielleicht. Mhm. Tatsächlich auch, ist ja auch immer populärer mittlerweile.
Ja, genau.
Genau. Ja, da unsere Schwerpunkte da, glaube ich, ein bisschen verschieden sind, würde ich vielleicht sagen, dass du vielleicht mit dem ersten Themenschwerpunkt beginnen kannst, weil ich glaube, deine Historie mit dem Thema ist ein bisschen größer und umfassender als meine.
Weil ich älter bin als du.
Nee, aber tatsächlich, weil ich gar nicht so viel Printjournalismus zu Musikthemen gelesen
habe. Aber ich bin tatsächlich älter als Tommy.
Das stimmt, aber nur ein bisschen.
Okay. genau, also ich stelle dann mal ganz kurz vor. Also, ja, den Musikexpress, das ist eigentlich so die allererste Zeitschrift, die ich mir so gekauft habe. Also nicht die allgemeine, aber so die erste Musikzeitschrift, als ich dann auch. Das Medium oder die Marke sozusagen gibt es irgendwie schon seit 1969.
So lang, krass.
Ja, und ich glaube, einer der ersten Alben des Monats war, glaube ich, The Beatles, Abbey Road.
Mhm.
Und ja, und seitdem hat sich das irgendwie gehalten die ganze Zeit. Und die, manchmal in der Zeitschrift oder auch mit diesen extra Büchleins gehen sie halt auch ein bisschen zurück zu diesen Wurzeln dann auch und stellen nochmal so die ganz alten Musikrezensionen dann irgendwie so nochmal vor.
Ja.
Dann in Buchform, dass dann mal so mitgegeben wird dann auch. Finde ich immer ganz interessant. Aber ich habe das Musikexpress-Magazin 2002 zum ersten Mal gekauft, selber, mit meinem eigenen Taschengeld. Da war ich ein Jugendlicher von, ich glaube, 14, 15 Jahren.
Mhm.
Ich kann mich noch ganz gut erinnern, es war nämlich, da waren Red Hot Chili Peppers drauf.
Mhm.
Und in dieser Beatles-Kostümierung, so à la Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, also diese Marsch-Uniform hatten sie da alle angehabt. Und ich habe da ein bisschen so pausiert danach dann. Und dann bin ich aber wieder eingestiegen 2003.
Mhm.
Und seitdem kaufe ich die Zeitschrift eigentlich ziemlich regelmäßig.
Bis heute eigentlich?
Mhm.
Oh, krass, okay.
Und ich habe wahrscheinlich schon bestimmt über 1000 Euro ausgegeben.
Boah, ja.
Zeit. Ich meine, wir haben ja jetzt 2021 und kaufe die immer noch.
Wie teuer ist denn deine eigentlich?
Mittlerweile kosten die, glaube ich, schon so 8 Euro.
Oh, krass, okay.
Damals war das voll viel, aber mittlerweile.
Ja, Zeitschriften sind immer teurer geworden, ne, so gefühlt. Also kenne ich auch noch ungefähr.
Dabei ist die Zeitschrift eigentlich nicht viel, viel dicker geworden.
Ja, aber ich denke, der Umsatz ist wahrscheinlich einfach nicht mehr so da wie früher.
Ja, und der Aufwand ist wahrscheinlich größer geworden dann.
Bestimmt, ja.
Also jetzt gerade auch vor allem in dieser Corona-Zeit, da sucht man, glaube ich, dann noch so mehr nach Themen dann auch. Und weil ja die ganzen Konzerte ja ausfallen und dergleichen.
Voll.
Aber ich mag den Musikexpress eigentlich immer noch seit bis heute. Mhm. Auch wenn es gewisse Sachen gibt, die mich so ein bisschen stören, hin und wieder mal.
Was so?
Ach, naja, also die Cover, also die Zeitschriftencovers, ja, sind halt nicht mehr ganz so originell wie früher. Mhm. Weil einfach früher hatten sie halt oft die aktuellen Künstlerinnen und Künstler und Bands drauf, die sie dann auch besprochen hatten in den Musikreviews. Mittlerweile sind es halt dann so ältere Leute, die teilweise auch schon gestorben sind, die dann drauf sind, mhm, weil irgendwas nochmal specialmäßig aufbereitet wird. So David Bowie oder Prince, auch wenn da jetzt kein wirkliches Jubiläum da dahinter steckt. Mhm. Dann oder Oasis, die es ja schon lange nicht mehr gibt, oder mhm, Joy Division. Oder dann eigentlich so ein Vinyl-Special oder was gibt's denn noch? Kassetten-Special.
Okay.
Corona-Special, nur weil ich glaube, das gab's nicht. Aber natürlich wird auch schon öfters drüber gesprochen. Ja, das ist so das einer der wenigen Sachen, die mich so ein bisschen stören.
Mhm.
Gut, die Ärzte ist ein bisschen neuer, mhm, Helge Schneider, aber das sind halt so deutsche Leute. Aber ja, nicht so schlimm. Da ich ja irgendwie so ein treuer Leser bin, stört mich das jetzt eigentlich nur so am Rande.
Mhm.
Was zählt, ist ja der Inhalt.
Voll.
Ja.
Ich finde tatsächlich auch so Zeitschriften sind ein super cooles Medium. Mhm. Ich habe früher auch Zeitschriften gekauft. Allerdings war das bei mir tatsächlich so das Mickey-Maus-Heft und so.
Ja.
Und dann später irgendwie so Videospielzeitschriften. Mhm. Und zu so Musikgeschichten bin ich tatsächlich erst übers Internet so richtig gekommen.
Mhm.
Also ich habe dann viel online einfach konsumiert.
Mhm.
Ich habe
zum Beispiel?
Ich will vielleicht gerade noch was zu Zeitschriften sagen.
Ach so, ja, genau.
Ich habe tatsächlich eine NME, also mhm, ich weiß nicht, für was es genau steht, ich glaube
New Musical Express.
Express, mhm, genau, ja, habe genau, ich mal geschenkt bekommen. Ich glaube, da war ein Freund beim England-Austausch und hat mir die mitgenommen.
Mhm.
Und ich glaube, der gleiche Freund war auch nochmal in den USA und hat mir dann eine Spin, ist auch ein Magazin, mhm, englisches Magazin, und eine Rolling Stone, auch die amerikanische Version davon, mhm, mitgebracht.
Ja, cool.
Und das war so eine, ich glaube, die heißt Playlist Issue oder so, und das sind die 500 besten Songs der Meinung von, mhm, Rolling Stone.
Ja.
Und da weiß ich noch, dass ich damals gedacht habe, so, okay, die Hälfte der Songs kenne ich nicht, oder, mhm, die andere Hälfte ist einfach schon sehr, sehr alt.
Ja.
Ich habe mich dann gefreut, wenn ich mal ein Lied kannte, und das war dann irgendwie sowas wie irgendein Track von Beyoncé oder so.
Irgendwas Neueres.
Genau, ja.
Okay.
Aber ja, so ein bisschen hat es meinen Horizont, glaube ich, schon geöffnet.
Ja.
Aber viel mehr eben das, was danach kam. Also online viel.
Mhm. Ja, die Rolling Stone Zeitschrift habe ich mir auch hin und wieder mal gekauft.
Mhm.
Also die deutsche Version. Und da gab es auch mal irgendwie so, als ich da so angefangen hatte mit Musikzeitschriften kaufen, gab es da auch so ein Special mit den 500 besten Alben aller, mhm, Zeiten und dann 500 besten Songs aller Zeiten. Und auch fand ich sehr spannend, auch wenn ich vieles nicht kannte so, mhm, wirklich. Aber in diesen heutigen Spotify-Zeiten und Co. kann man das ja alles gut nachholen. Das finde ich ganz
voll, gut. Ja, das stimmt. Das ging ja damals ja auch noch nicht so richtig,
ja,
gut.
Ja,
ja,
genau.
Man musste viel suchen oder man hat dann irgendwie die Eltern gefragt, so, hast du die CD vielleicht von David Bowie oder so?
Und, mhm,
meistens war es dann nicht der Fall, leider, aber
ja,
genau. Ja, aber spannend auf,
ja,
jeden Fall.
Mhm.
Wollen wir dann vielleicht direkt zum Internet so ein bisschen kommen?
Ich will nur mal ganz kurz noch kurz was loswerden zum, mhm, Musikexpress, das habe ich noch ganz vergessen.
Ja.
Also ich habe wahnsinnig, also das hat mich wahnsinnig geprägt, der Musikexpress, auch so die Jahresrückblicke und so die ganzen Jahresendlisten von, mhm, den besten Alben des Jahres dann auch. Also ich habe so, also durch den Musikexpress habe ich Bands wie Franz Ferdinand entdeckt.
Ach krass, Maximo, das ist ja dein liebstes Album ever auch.
Ja, genau, nach wie vor, genau, ja, stimmt, ja. Gutes Gedächtnis.
Ja, voll.
Und aber auch Vampire Weekend habe ich durch Musikexpress entdeckt,
mhm,
die liebe ich ja bis heute. Und also da war auch irgendwie das Debütalbum Album des Monats.
Mhm.
Und The XX und ein paar elektronische Künstlerinnen und Künstler, auf die komme ich jetzt gerade nicht so.
Mhm.
Ja, hat mich schon sehr ja, beeinflusst auf jeden Fall. Und ich habe auch irgendwie hin und wieder Visions gekauft,
mhm,
so ein bisschen Alternative Rock mäßig, ein bisschen mehr so Richtung Hardcore-Metal auch ein bisschen.
Ah, die kenne ich, glaube ich, aus, mhm, dem... Gibt's die heute noch?
Die gibt's heute noch,
weil, ja, ich glaube, ich habe das hab die letztens im Bahnhof gesehen tatsächlich.
Mhm.
Und da war, ich weiß nicht, was drauf war, aber es sah schon metallic aus, auf jeden Fall.
Ja, also, ja, hin und wieder landet auch ein Metal-Album auf dem,
mhm,
ja, ganz oben in dieser Liste dann bei,
ja,
denen. Ich habe durch den Divisions habe ich Queens of the Stone Age zum Beispiel entdeckt,
mhm,
weil das war auch mal Album des Jahres, 2002, also das Songs for the Deaf,
ja,
da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Dann habe ich auch die Rolling Stone mal gekauft, die deutsche Version mal, wie schon gesagt. Dann Intro gibt es leider nicht mehr. Das war so eine kostenlose Zeitschrift dann auch. Fand ich aber sehr cool, das Konzept. Specs gibt es leider auch nicht mehr. Und die Juice. Hip-Hop-Zeitschrift, die es leider auch nicht mehr printmäßig gibt. Und ein paar andere, auf die komme ich jetzt gerade nicht. Genau.
Mir fällt noch was ein. Bei Burger King gab es früher dieses Burger King-Heft. Ich weiß gar nicht, wie das hieß. Ja. Ist es einfach King-Heft oder so? King-Magazin? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall waren da auch teilweise Musikstücke, die vorgestellt wurden, genauso wie Filme. Und
das war so alles, oder?
Genau, so das war so
Rundumschlag
irgendwie.
Ein Menü.
Genau, und ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, dass ich da als Kind im Burger King früher dann immer da durchgeblättert habe und dann gesehen habe, Linkin Park bringt ein neues Album raus. Und das war dann so die Highlight-Information, die ich dann da mitnehmen konnte. Also das war auch cool.
Aber es waren dann wahrscheinlich mehr so Mainstream-Acts dann.
Ja, voll.
Also es war jetzt dann wahrscheinlich eher Beyoncé-Album dann und jetzt nicht irgendwie, sagen wir mal, irgend so eine Proto-Industrial-Elektro-experimentelle Band.
Nee, wahrscheinlich nicht, ja. Nee, genau.
Ja.
Aber es ist mir auch gerade noch eingefallen.
Cool, dass sich die Burger King-Zeitschrift auch geprägt hat.
Vielleicht ein bisschen, ja, keine Ahnung. Ja,
gab's auch beim Konkurrenten gab es ja auch irgendwie so eine Zeitschrift, so eine, glaube ich, aber ich komme auf den Namen nicht mehr.
Ich weiß es auch nicht mehr. Aber egal, ich war auch schon lange nicht mehr da in den Läden. Mhm. Aber gut.
Okay, gut, Online-Plattformen.
Ja, soll ich anfangen?
Oder? Ja, klar.
Okay.
Mhm. Ja.
Also,
was fällt
ich
dir da zuerst ein?
Pitchfork tatsächlich. Das ist ein englischsprachiges oder US-amerikanisches Unternehmen, die hauptsächlich über Musik sprechen, aber auch über Film und TV.
Wenn es so ein bisschen was mit Musik zu tun hat, auf jeden Fall.
Ein bisschen, genau, ja.
Ja.
Und das ist so das Medium,
schlechthin,
dem ich eigentlich am längsten, glaube ich, folge.
Es ist irgendwie auch, ich glaube, einer der einflussreichsten Musikplattformen oder Musikbesprechplattformen überhaupt in diesem Indie-Feld dann auch.
Ja.
Oder mittlerweile ist es ja nicht mehr nur Indie, aber schon sehr einflussreich. Ja.
Voll. Und ich weiß noch, dass ich die damals gefunden habe und die mir im Gedächtnis geblieben sind, weil sie sehr vielen Alben, die ich sehr gerne mochte, sehr, sehr schlechte Kritiken gegeben haben.
Ja.
Und da dachte ich immer, okay, krass, mein Musikgeschmack ist anscheinend schlecht. Was eigentlich genau das Gegenteil ist, was so eine Publikation erreichen sollte.
Fällt dir da gerade so ein Beispiel ein?
Ja, ich glaube, ich war damals großer Linkin Park-Fan, da hatten wir auch das ein oder andere Mal schon mal drüber gesprochen. Und ich glaube, da waren die Alben, die wurden immer sehr, sehr abgestraft.
Ich kann mich jetzt gerade gar nicht so dran erinnern, an so eine Review.
Ich auch nicht mehr tatsächlich, aber ich habe da immer so dann geschaut, weil man ja auch ganz gerne, oder ich mache das gerne, dann so irgendwie die eigene Meinung damit validiert, dass andere Leute auch sagen, dass das gut ist. Das ist irgendwie immer so ein bisschen Balsam.
Natürlich, ja.
Und das war halt damals nicht so. Und da dachte ich immer, okay, Pitchfork, die sind so richtige Snobs, so ein bisschen. Sie sind auch ein bisschen aber ich glaube, mein Musikgeschmack hat sich auch so fast ein bisschen in diese Snobby-Richtung entwickelt mittlerweile.
Also ganz kurz, also Pitchfork gibt es, glaube ich, so seit Ende der 90er Jahre. Damals war das noch alles sehr amateurhaft. Also ich will das jetzt gerade nicht zu bösartig. Also halt sehr, sagen wir mal, nicht so professionell, aber halt schon mit so einer gewissen Meinung, die dann oft ein bisschen so konträr geht.
Ein bisschen unpopuläre Meinung so, ne?
Ja, genau. Also zum Beispiel gab es dann halt so ein Album von einer sehr unbekannten Band, die dann 9,5 von 10 Punkten bekommen hat dann auch. Dann aber wieder so
Mac Miller, der 0,0 bekommt.
Ja, zum Beispiel auch, ja.
Genau.
Und mittlerweile hat sich das so alles so ein bisschen eingependelt. Es gibt nicht mehr ganz so diese provokativen, schlechten Reviews.
Das stimmt.
Wobei ich heute aufgeklickt habe und da wurde das Foo Fighters Album, das aktuelle, Medicine at Midnight, wurde mit 4,7 von 10 Punkten abgestraft.
Okay, wow.
Und wenn alles so unter 6 ist, halt irgendwie gilt schon als nicht gut. Ja.
Ja, wie gibst du denn eigentlich so, also wenn beim Pitchfork jetzt angenommen, wie viel vertraust du auf den Score? So, kannst du dich da einordnen? Bist du da auf der Core oder sagst du da, nee, das sehe ich nicht so?
Also ich glaube, mittlerweile habe ich, so viel ich weiß nicht, so eine Art Selbstbewusstsein irgendwie. Oder also ich traue meinem Musikgeschmack, glaube ich, schon ein bisschen was zu, ohne allzu arrogant zu klingen.
Nee, man kennt sich ja auch einfach dann irgendwann besser, umso mehr man schon
dann gehört. Dann ist es halt so, ich weiß nicht, es ist dann, wenn es jetzt mal eine schlechte Review ist, dann fühle ich mich umso mehr beschädigt, dass ich das mag, dass es halt nicht jedem gefällt. Wenn es aber dann irgendwie eine gute Review ist oder eine sehr gute Review, dann fühle ich mich auch wieder so bestätigt.
Also es ist so eigentlich egal. Also.
Ja, es ist einfach nur eine Meinung. Mhm. Und das sollte man auch eigentlich auch immer so sehen, dass halt Musikkritik auch einfach nur eine Meinung ist.
Mhm. Und vielen. Ich finde, das kann man auch, egal wie objektiv die Herangehensweise da scheint zu sein, am Ende ist es halt echt nur eine Meinung von einer Person oder von mehreren von mir aus auch. Mhm. Wenn man was mag, dann kann man das auch mögen, auch wenn andere Leute sagen, das ist doof, das macht es eigentlich nicht kaputt. Mhm. Das war aber bei mir auch ein Prozess. Also wie gesagt, mich hat das schon irgendwie immer ein bisschen mitgenommen und dachte so, ja, okay, vielleicht ist es doch nicht so cool, wie ich gedacht habe. Was eigentlich schade ist, weil wie gesagt, das soll ja eigentlich nicht so sein.
Mhm. Gibt es da so gewisse CDs, Alben, die du so entdeckt hattest über Pitchfork oder fällt dir eine Review ein, die dich irgendwie geprägt hat nachhaltig?
Nee, tatsächlich bin ich dann nämlich lange ausgestiegen aus diesem Pitchfork-Ding. Mhm. Und weil dann eben, ja, immer sehr viel... Ich habe das einfach mit mehr Negativen verbunden. Deswegen bin ich da längere Zeit dann ausgestiegen und habe mich dann auf YouTube geflüchtet. Da kommen wir dann später auch noch zu. Genau.
Wobei die eine Person, die da irgendwie diese Reviews macht, dann die ist eigentlich umso härter jetzt.
Das stimmt.
Wenn man das so vergleicht.
Das stimmt, aber dem konnte ich das irgendwie besser verzeihen, weil man da ein Gesicht zu hat. Und dann da war es irgendwie leichter für mich.
Ja.
Aber was gibt's denn noch so im Internet?
Noch ganz kurz zu Pitchfork. Die haben, also wie ihr wahrscheinlich wisst, unser Podcast-Name
was?
Lässt sich, glaube ich, ein bisschen übersetzen.
Warum nein? Das hat Folge 20, wir haben es verraten. Okay, ja.
Naja, ich fand, das ist ja eigentlich kein großes Geheimnis.
Nee, eigentlich nicht, ja.
Pitchfork auf Deutsch Mistgabel heißt. Wir wollten aber nie so eine Art deutschsprachige, also so eine Art Plattform oder Podcast sein, die dann einfach sich nur auf Pitchfork beschränkt. Dann auch.
Nee, eigentlich überhaupt nicht. Ja.
Das finden wir scheiße und das finden auch scheiße an Pitchfork und das halt alle zwei Wochen immer.
Ich finde auch, es ist viel geiler, über Sachen zu sprechen, die einem Bock machen und die einem gefallen, als Sachen zu bashen. Mhm. So irgendwie, weiß ich nicht. Mhm. So Negativität gibt's in der Welt genug und brauchst du eigentlich in der Musik, wo halt eh jeder einen anderen Geschmack hat und was so die persönlichste Auseinandersetzung mit Kunst wahrscheinlich so ist für die meisten Leute, würde ich sagen, da ist es eigentlich total egal, was andere Leute sagen. Was nicht heißt, dass ihr jetzt ausschalten sollt.
Nein.
Es wäre super schön, wenn ihr noch weiterhört, natürlich.
Ja. Und das Witzige ist, dass Pitchfork halt mittlerweile auch einen Podcast hat, der dann halt auch Pitchfork-Podcast heißt.
Aber da waren wir früher vielleicht da?
Nee? Das stimmt, ja.
Ja, doch, ich glaube schon. Aber
ja, ich glaube so Tick früher, ja. Ich habe aber bisher nur eine Folge gehört. Es ging da um Sufjan Stevens und um Fleet Foxes.
Oh, okay.
Es war auch eigentlich um so unsere also Folge auch tatsächlich.
Tatsächlich haben wir auch drüber gesprochen.
Ja. Die haben aber irgendwie dieses Sufjan-Album irgendwie nicht so gut befunden. Für nicht so gut befunden und das Fleet Foxes-Album so besser.
Naja.
Das fand ich irgendwie seltsam.
Würde ich ja zustimmen, aber gut.
Teilweise,
ja, oder? Ja. Nee, ist schon okay.
Ja.
Ja.
Ich fand, da waren die Hosts auch ein bisschen komisch irgendwie. Egal. Und was wollte ich noch loswerden? Ja, ich habe irgendwie so Leute wie Animal Collective und Arcade Fire und was habe ich noch aufgeschrieben? Moment. ich habe mir so viel aufgeschrieben. Habe ich da noch was? Caribou. Ah, das war schon. genau. Seit 2008 lese ich das irgendwie so mehr oder weniger regelmäßig. Eigentlich regelmäßig mittlerweile.
Ja, bei mir ist es auch, wie gesagt, jetzt regelmäßig da, wenn ich vorm Computer sitze und nicht weiß, was ich machen soll, dann gehe ich meistens Pitchfork ein. Genau. Aber was gibt's denn da noch so im Internet?
Ja, also ich glaube, so die Seite, die Pitchfork eigentlich Konkurrenz macht und dadurch teilweise aber irgendwie cooler ist, weil darauf komme ich noch zu sprechen, ist Stereogum. Habe ich wahrscheinlich schon öfters erwähnt in den letzten Folgen.
Ich glaube, hast du schon mal gemacht.
Ja. Gibt es nicht ganz so lange, aber ich glaube, also seit den 2000ern irgendwann.
Was ja mittlerweile auch schon lange ist. Also,
Und das war eigentlich damals ein ziemlicher Musikblog eigentlich. Und mittlerweile ist es so schon zu einer professionellen, sehr professionellen Webseite dann so aufgestiegen. Mhm. Die haben in den letzten Jahren so ein bisschen gekämpft mit der Finanzierung des Ganzen. Haben zwar immer so ein bisschen Werbung mit drin, dann diese blöden Ads dann.
Ja.
Und es, man hat dann so gemunkelt, oder die wurden, die waren erst so, wurden dann übernommen von, ich glaube, Spin Media.
Mhm, ja.
Von der Online-Version von Spin eben, von diesem Konglomerat dann. Und dann haben sich aber irgendwie so letztes Jahr oder vorletztes Jahr so quasi freigekauft und sind jetzt wieder unabhängig dann. Mhm. Weil der, der Gründer des, der von Stereogum, der hat das so quasi gekauft dann.
Mhm.
Und jetzt, ja, sind sie aber, hat es aber gut geklappt bis jetzt.
So cool.
Auch trotz Corona und allem.
Ja.
Und das finde ich halt ganz cool. Ich liebe, also das, da gibt es halt so Musik-News, so wie auch bei Pitchfork auch, aber dann gibt es auch so quasi Plattenrezensionen, aber so in Form von, also zum Beispiel Album der Woche gibt es dann halt immer, Album of the Week, oder halt dann so, so Kolumnen, Pop-Kolumnen oder Hip-Hop-Kolumnen.
Mhm.
Es gibt auch so Best of Metal January 2021 und sowas. Und halt so viele andere Listen und dergleichen. Und was ich halt sehr schätze an Stereogum ist halt die Community, weil anders als bei Pitchfork kann man nämlich unter jedem Artikel dann auch kommentieren.
Ah ja, stimmt, das geht bei Pitchfork nicht.
Ja. Das stimmt, ja, genau. Und das Schöne ist, dass die Leute, die da mit dabei sind, halt einfach coole Leute sind. Und es ist halt nicht so wie bei YouTube unter vielen Videos dann, dass die halt irgendwie so super so viele Rechtschreibfehler drin haben oder halt irgendwie so...
Oder irgendwelche bisschen, Memes nur posten.
Oder halt Trolle sind.
Ja.
Dann, genau. Mhm. Also Memes gibt es zwar auch, aber die sind halt irgendwie so relativ intelligent, die Leute. Also das, was sie schreiben zumindest. Also, es wirkt so, als wäre das halt so wirklich so ein Gespräch unter Freunden.
Ja.
So, und sind auch teilweise sehr lustig. Auch.
Was voll cool ist. Mhm. Also das habe ich auch bei einem anderen Ding noch,
ja,
wo wir auch drauf zu sprechen kommen.
Ja.
Ja, vielleicht als nächstes sogar.
Ja, also, gerne, ja.
Okay, denn ich rede über Reddit. Das ist ein Internetforum eigentlich an sich.
Eigentlich gibt es aber alles.
Genau, also es gibt da so, sozusagen Unterbereiche, die heißen Subreddits. Und die gibt es zu jedem Thema. Also ich glaube, du kannst dort alles eingeben und du findest eine Community, die sich mit Hundefutter beschäftigt.
Ja.
Genauso wie eine Community, die sich mit Schwimmen beschäftigt. Oder,
ja, oder keine Ahnung. Über Stranger Things. Oder sowas,
genau,
zum Beispiel. Oder über Bilder, die ausschauen wie Renaissance-Gemälde. also heutige Fotografien.
Mhm.
Und dann bewerten halt die Leute irgendwie, ob das wirklich so ist, so ob da die diese Komposition,
ja,
Bildkomposition dann wirklich passt. Dann,
ja.
Zu was zum Beispiel. Es gibt auch irgendwie so Dirty Subreddits dann auch.
Habe ich schon mal gehört,
ja.
Genau, ja. Und da gibt es ein Subreddit, das heißt Indie Heads. Und das ist, glaube ich, so.
Also Indie Heads,
genau.
Indie Köpfe.
Mhm. Das ist so der, ja, auch so ein netter Rahmen, finde ich. Also da posten Leute, wenn neue Veröffentlichungen kommen, wenn neue Interviews hochgeladen werden. Ganz viele KünstlerInnen und Bands machen dort auch AMAs, also Ask Me Anything. Geschichten,
ja, das ist voll cool.
Was super cool ist, weil man da das Gefühl hat, man kann mit den Leuten mal richtig interagieren.
Mhm.
Die Community ist sehr nett, finde ich.
Ja, das stimmt.
Und,
ja. Und wissen auch viel.
Genau, es sind, du hast quasi ExpertInnen in jedem Themenbereich,
ja,
weil es einfach sehr viele Leute gibt. Ich glaube, 1,2 Millionen User sind da.
Mhm.
Die sind auch alle sehr aktiv.
Aber das merkt man auch, wie aktiv die sind.
Mhm.
Weil du kommst da manchmal gar nicht so wirklich mit, weil da so viel gepostet wird,
ja,
dann, dass du da irgendwie irgendwann den Faden verlierst. Weil
das ist echt so.
Das kann ein bisschen einen überfordern,
dann
auch. Also, weil das, aber man kriegt da dafür auch viel Input.
Voll.
Input? Doch, ja, Input.
Ja,
ja, genau.
Doch. Und ich habe da schon tolle Sachen drüber gefunden. Ich bin allerdings noch gar nicht so lange dabei, als aktiver, als aktives Mitglied sozusagen. Ich war immer oft nur der Leser,
ja,
und habe jetzt angefangen, mir einen Account zu erstellen und da jetzt noch ein bisschen was auszuschreiben selbst. Aber ist super schön.
Ja.
Macht extrem Spaß. Was hast du so für Erfahrungen? Ich glaube, du bist schon länger da unterwegs.
Ein bisschen,
ne?
Ja.
Okay.
Also vielleicht so 1,5 Jahre. Circa.
Mhm.
Und was ich ganz cool finde, ist, es gibt immer so einen User, der heißt Viet Rooster, also Viet wie Vietnam, aber der ist weder Vietnamese noch ein Gockel.
Der hatte mein Album gepostet.
Weißt du, welches?
Meine Kuchengabel.
Ah, okay.
Ja.
Ich bin gespannt,
geil,
was das dann sein wird dann auch. Der ist halt, da gibt sich immer sehr viel Mühe mit den Listen der ganzen Albumveröffentlichungen.
Mhm.
weil er dann einmal postet, was kommt dann so an dem und dem Freitag raus und auch. Und das geht sehr, es ist dann sehr ausführlich, auch so wahnsinnig unbekannte Bands und auch, von denen man noch nie was gehört hat. Aber ich finde es immer sehr cool, dass da auch mal immer das Genre mit dazu steht.
Ja.
Weil man das dann schon so schön einordnen kann. Also Genrebezeichnung finde ich immer noch wichtig heutzutage.
Ja, also für so, wenn man so eine Fülle an Gruppen und KünstlerInnen hat, dann ist es schon hilfreich.
Auch wenn manchmal kann man das nicht so richtig einordnen.
Ja, klar.
Weil so viele Genre mit drin sind in einem Album.
Was auch cool ist, aber wenn man so einen ganz kleinen Anhaltspunkt hat, immer gut.
Ja, genau.
Ja.
Und das ist auf jeden Fall sehr praktisch für uns halt dann auch, da eben zu recherchieren.
Voll.
Ja.
Also ist eigentlich, glaube ich, mein liebstes Ding von allen Sachen, die wir bis jetzt geredet haben.
Ah, cool.
Weil ich einfach das Gefühl habe, dass es so eine sehr, ja, so eine sehr warme Community ist. Und da fühlt man sich irgendwie wohl.
Ja.
Ja, doch.
Cool.
Kommen wir dann schon zu den Videoformaten eigentlich?
Nein.
Okay.
Ich will nur kurz noch was loswerden. Also noch kurz ein paar andere Sachen. Ich mache das ganz schnell.
Stimmt, du hast ja noch viel mehr. Sorry, ich bin hier schon dreimal über...
Das wird nur so, ich schreibe immer sehr viel mit. ich habe ansonsten... Ach so, ja, also die Band Molcha Doma, die ich schon vor ein paar Wochen mal vorgestellt habe, die dann meine Kuchengabe geworden ist, die habe ich auch über den Subreddit kennengelernt in die Heads. Ich habe, also ansonsten habe ich noch, ach ja, also so, Metacritic und Album of the Year, die dann so viele KritikerInnen Meinungen oder Bewertungen, Punktebewertungen dann zusammenfassen und dann halt so einen eigenen Score geben dann auch.
So ein bisschen wie Rotten Tomatoes, nur dass da nicht unterschieden wird zwischen Fresh oder Rotten, sondern quasi die Punktzahl auch aggregiert wird, was auch gut ist. Gibt's auch für Filme, ne, und für Serien auch.
Also, genau.
Und für Videospiele.
Ja, genau. Ja. Ja. Also bei Album of the Year nicht, aber bei Metacritic schon, ja. Da bin ich eigentlich auch ziemlich oft drin drauf. Dann gibt's noch das ist mehr so, um das so einzuordnen, um zu schauen, also es ist mehr so eine fast wie eine Enzyklopädie. Radio Music hat auch so eine Community, da kann man auch irgendwie so bewerten, wie gut man die Alben findet.
Ist das sowas wie dieses, was es auch für Filme gibt, wo ich gerade den Namen leider nicht mehr weiß? Wo jeder quasi eine eigene Punktevergabe und so ein Tagebuch führen kann, was er gehört hat, wann. Wie heißt das denn nochmal?
Ich benutze das iCheck Movies.
Meinst du das? Nee, ach, ich weiß es nicht mehr.
Ist auch nicht so wichtig.
Letterboxd.
Ah, genau, okay, ja, da bin ich auch.
Okay, das ist so ähnlich, glaube ich, ne?
Jein.
Okay.
Ja, doch. Aber ich find halt, da steht halt wirklich sehr, sehr viel, da kann man wirklich sehr viel finden. Mhm. Sehr ausführlich dann auch. Und also Radio Music und Discogs ist so ähnlich. Da ist auch so die, werden auch viele Diskografien dann gezeigt, angezeigt, wenn man was sucht. Dann habe ich noch die deutschen Sachen. Lausch.de, das gibt's auch schon ewig lange.
Mhm.
Also News und Musikkritiken gibt's da. Da schon noch, also ein bisschen deutsch-basierter teilweise noch, aber die geben sich auch ganz gern Mühe, irgendwie auch Sachen zu verreißen. mit einem Punkt von 5 Punkten dann auch, wenn es dann irgendwie so ein, die rezensieren alles eigentlich. Mhm. Also auch so Schlagersachen wie Helene Fischer oder irgendwie so Assi-Rap dann auch. Sorry, dass ich das Wort jetzt gerade benutzt habe, ist vielleicht nicht ganz koscher. Ja, aber auch irgendwie vergeben auch irgendwie so viele Punkte an Sachen, die eher unbekannt sind dann auch. Und da kann man auch kommentieren dann. Also ähnlich ist dann auch plattentests.de, aber es ist ein bisschen reduzierter alles. Da gibt es aber auch keine News, sondern nur Rezensionen. Und Spiegel Online hat auch immer die Kolumne abgehört.
Mhm, stimmt,
und da decke ich auch
immer viel. Auch.
Ja.
Ja.
Genau. Ich glaube, cool. Das war's dann. Aber mir fallen wahrscheinlich noch viele andere Sachen ein, aber das sind so die groben, meine Liebsten.
Mhm.
Ja.
Nice.
Plattformen.
Okay, dann kommen wir jetzt zum Videoformat auf YouTube.
Ich glaube, da bist du so ein bisschen mehr drin als ich.
Voll, weil ich glaube, in der Zeit, als du mit dem Musikexpress angefangen hast, im gleichen Alter ungefähr, habe ich angefangen, mir meine Nachrichten auf YouTube zu suchen. Also ich habe dann...
Zu der Zeit gab es noch kein YouTube.
Nein, ich weiß, aber als wir im gleichen Alter waren ungefähr. Also als ich 14 war, das war dann halt
ein
bisschen später als bei dir.
Ja, als du 14 warst,
14, bin ich dann
15,
schon
so.
45. Du bist immer älter, weil pro Folge.
Ja, ich find's witzig, mich älter zu machen, als ich bin.
Ja.
Aber ich, ja.
Bis er erst 61 ist.
Ach so.
Die goldenen Jahre kommen erst noch. Ja, genau. Und, wo fange ich da an? Ich glaube, ich habe als allererstes habe ich so einen Musikblog gefunden, der hieß Rocket Out Blog. Der hat viel über Musik gesprochen, die ich zu der Zeit sehr viel gehört habe. Das war halt vor allem irgendwie so populäre Alternative-Rock-Geschichten. Und da ist dann irgendwann, wurde mir der Host einfach super krass unsympathisch.
Wieso?
Ich weiß nicht mehr genau, was da war, aber ich glaube, der hat ziemlich abfällige Kommentare über verschiedene Personen gemacht.
Mhm.
Und da habe ich einfach gemerkt, okay, die Vibes sind irgendwie nicht mehr da. So, und das konnte ich dann nicht mehr unterstützen. Aber der hat mich tatsächlich auf meinen liebsten Musikkanal gebracht, denn die hatten... Entweder hat er ihn zitiert mal oder zu Gast gehabt oder die hatten mal eine Kollaboration zusammen. Ich rede über Anthony Fantano, über The Needle Drop. Ich glaube, das ist auch der größte Musik-Channel auf YouTube, würde ich sagen.
Ja.
Der hat zu der Zeit, ich glaube, das war so 2008 ungefähr oder 2007, hat er angefangen, Videos hochzuladen, indem er über Musik spricht und dort Kritiken eben macht. Und ich glaube... Kurz darauf habe ich ihn tatsächlich auch gefunden und bin seit frühesten Tagen eigentlich Fan und Subscriber.
Ja.
Und finde den erstens sehr cool. Ist vielleicht auch einer der Gründe, warum ich vegan bin tatsächlich, weil das so meine erste Auseinandersetzung.
Vorbild.
Ja, so ein bisschen. Also ja. Ich kannte das damals noch gar nicht, was das ist.
Ja.
Bin damals dann relativ früh darauf gestoßen oder hat es mal irgendwie thematisiert, so halb.
Ach, hast du dir auch deswegen die Brille gekauft? Auch die Brille, die man leider
tatsächlich hat er
ein bisschen
auch
selten an dir sieht.
Das stimmt, der hat tatsächlich auch so eine, ja.
Ja.
Nee, habe ich nicht. Aber er ist trotzdem ein cooler Dude, also finde ich.
Auf jeden Fall.
Genau.
Und wie wird er denn noch genannt unter den seinen Followern?
Melon.
Ja.
Genau, ja. Warum eigentlich? Das weiß ich auch nicht so genau. Weil er eine Glatze hat? Oder?
Ich weiß es auch nicht mehr ganz genau, aber ich kann es mir eigentlich nur so vorstellen, dass das einfach das so shiny ist.
Und ja.
Dass es so ein bisschen ausschaut wie eine... Wie eine Melone.
Ich weiß es auch nicht.
Ja.
Auf jeden Fall.
Und er wird immer gelobt für seine Good Teeth.
Mhm. Ja. Best Teeth in the Game.
Ja, genau.
Sagt er ja auch selbst. Wobei, hast du das mitbekommen? Der hat mal irgendwie so einen halben Rap-Beef sozusagen mit Anderson .Paak, weil der behauptet hat, er hätte die besten Zähne im Game. Irgendwie in der Musikwelt. Und da gab es so ein kleines Hin und Her, das war eigentlich ganz lustig.
Anthony Fantano sollte mal eine eigene vegane Zahnpasta mal irgendwie promoten.
Voll, ja.
Das wäre ganz cool.
Ich wäre offen dafür,
ja.
Für alle Tipps. Auf jeden Fall ist es ein sehr, sehr cooler Channel, der am Anfang auch so relativ viele unpopuläre Meinungen vielleicht eher vertreten hat.
Ja.
Ich weiß nicht, aktuell oder immer noch ein bisschen, würde ich sagen.
Aber nicht mehr ganz so, ja.
Genau. Und mittlerweile hat man auch so das Gefühl, so im parasozialen Vergleich, dass man die Person so ein bisschen kennt.
Mhm.
Natürlich total einseitig. Und da kann man das so ein bisschen einschätzen. Wenn der jetzt was gut findet, dann muss das nicht zwangsläufig heißen, dass ich es dann nicht gut finden kann oder so.
Also das ist vielleicht so ein bisschen, der ist ein bisschen wie Pitchfork in Jung. Also in früher. Oder vielleicht teilweise. Aber dafür halt in substanzieller, also irgendwie ist es dann nicht nur so provokant, sondern man kann es schon, also er verklärt ja auch, warum er...
Genau, er erklärt immer sehr gut,
oder eben nicht so gut findet, und da kann man das schon sehr nachvollziehen dann auch.
Ja.
Was würdest du sagen, findet er also so im Groben immer so Alben gut, also wie sind die dann so meistens eher?
Ja, das ist schwer zu sagen, aber schon eher ein bisschen roughere Musik, würde ich sagen, ein bisschen...
Weil der hat ja auch alles irgendwie.
Mehr.
Ja.
Und vielleicht noch sehr... So super poppige Sachen oder so ein bisschen Hyperpop. Also Charlie XCX geht ja immer richtig gut bei ihm.
Stimmt, ja.
Also
ich würde sagen...
Hip-Hop natürlich ist auch ein großes Feld.
Aber auch nicht immer.
Feld. Nicht immer, ja, aber er reviewt sehr viel in dem Feld.
Er mag gern so auch teilweise so Hardcore-Sachen und metalige Sachen oder experimentelle Sachen auch. Aber es muss halt irgendwie so Hand und Fuß haben und sehr gut produziert sein.
Ja.
Ich glaube, die Komposition ist, glaube ich, so das Ausschlaggebende. Bei ihm habe ich so das Gefühl immer, also wenn es kreativ ist, also ein kreatives Album ist und auch gut produziert ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass Anthony Fantano dann ein gelbes Flanellhemd trägt.
Stimmt, ja.
Das heißt dann halt, oder da weiß man so ein bisschen, dass das Album mindestens 9 von 10 Punkten bekommt.
Mhm.
So wie zum Beispiel, was hat er zuletzt? Jesse Ware's What's Your Pleasure, was ich auch sehr geil fand von letztem Jahr. Oder das Clipping-Album von letztem Jahr, das Visions of Bodies Being Burned.
Genau.
Ja.
Ja,
genau, und früher hat er auch irgendwie so, also auch Sachen rezensiert, die dann halt irgendwie auch, da gab es dann irgendwie tatsächlich 2 Punkte von 10 oder 1 Punkt. Mhm. Und mittlerweile gibt es eigentlich gar nicht mehr so ganz, sondern das heißt dann eigentlich nur noch not good.
Ja, was auch so ein bisschen mit einem Augenzwinkern gemeint ist, glaube ich.
Genau.
Aber ich finde einfach, der redet sehr schön über Musik. Er kann seine Gedanken sehr gut verbalisieren auch. Und seine Vergleiche sind immer sehr gut. Und ja, ich finde ihn einfach als Person cool und als eben auch vor allem als Person, die über Musik spricht. Es ist ein großes Vorbild, würde ich fast sagen.
Mhm.
Und sehr einflussreich auf mich, weil ich glaube, der hat mir ja sehr viele Bands und KünstlerInnen eben nahegebracht, die ich vorher nicht auf dem Schirm hatte.
Mhm.
Das war so, ja, mein größter Einfluss, glaube ich.
Ja, da gibt er sich auch immer sehr viel Mühe, dass er dann auch Sachen vorstellt, vorstellt, die eher unbekannt sind.
Ja.
Ja. Und, aber er vergibt nur ganz selten die Höchstpunktzahl 10 von 10.
Mhm.
Sondern zum Beispiel das Kendrick Lamar-Album
zu Pimp a Butterfly.
Oder was war das noch zuletzt?
Kids See Ghost von Kid Cudi und Kanye West hat eine 10. Dann Swans, To Be Kind hat eine 10.
Death Grips.
The Money Store, glaube ich, hat eine 10.
Und das Daughter-Album, Name wieder vergessen.
Mhm, ich weiß ihn leider auch nicht.
Aber es ist auf jeden Fall ganz selten dann auch.
Genau, in all den Jahren sind es, glaube ich, vielleicht 10 Alben oder so. Die.
Ja. Genau. Das Einzige, was mich so ein bisschen stört, ist, das ist sein Zweitcharakter.
Culture Jester.
Oh Gott, ey. Ist cringy. Ist cringy as fuck.
Ja, ein bisschen. Ja. Aber ich finde es schon fast ein bisschen kultig mittlerweile.
Also so sehr träge und so ein träger Charakter, so ein sehr spanischer Akzent.
Ja.
So immer auf der anderen Seite des Zimmers dann.
In der Kerlzone.
Stimmt, ja.
Ja, ich weiß auch nicht, aber an sich guter Typ.
Ja, aber macht auch sehr viele, also nicht nur Rezensionen, sondern auch viele andere Videos, dann musikthematisch dann auch.
Ja.
Ja, das also ist sehr, also ich, das ist eigentlich so der einzige Videomensch, den ich auch so mehr oder weniger regelmäßig besuche.
Mhm.
Ja.
Okay. Ja, dann sage ich vielleicht noch so 2, 3 andere Videoprojekte. Ich bin nämlich in der letzten Zeit auf sehr viele Video-Essays gestoßen, also quasi so kleine Abhandlungen von KünstlerInnen und Gruppen, die in Videoform eben mit Bildern untermalt sind. Und da kann ich zum Beispiel empfehlen den Channel Middle Eight. Der ist ziemlich cool. Der hat auch einen Podcast, der auch sehr cool ist.
Mhm.
Und Jake Seaman, die machen beide teilweise so Biografie-Videos von verschiedenen Personen, aber auch so kleinere Themen, die irgendwie so rausgepickt sind, auch eher aus der Indie-Musik, aber schon eher populäre Indie-Musik. Also ist jetzt nicht super, super abgespaced.
Ja.
Aber die finde ich beide sehr, sehr angenehm.
Mhm.
Und ich mag das Video-Essay-Format einfach sehr gerne von denen. Die sind auch sehr talentiert, was Grafikdesign und Videoproduktion betrifft. Ich finde, die sehen alle.
Machen die das selber?
Ja.
Oder haben die noch so ein Team, um sich.
Die machen das alles komplett alleine tatsächlich. Und die Videos sind sehr, sehr schön produziert. Polyphonic fällt mir da noch ein. Der macht sehr viel über Hip-Hop.
Mhm.
Und das auch sehr, sehr cool. Und Volksgeist. Geschrieben Volksgeist. Der macht auch ganz coole Videos.
Ja, ja, kommt mir bekannt vor, ja.
Mhm.
Ich habe mich damals echt gewundert, dass es das irgendwie nicht ein deutschsprachiges Ding ist.
Mhm, ja.
Aber umso besser, weil das dann irgendwie. Ich mag das manchmal, wenn englische Leute irgendwie was Deutsches aufgreifen.
Mhm.
Irgendwie ein deutsches Wort dann auch
aufgreifen. Ist ganz cool, ja.
Genau. Und was ich nicht so, da gibt es noch einen Channel, den ich nicht so mag, aber das liegt wahrscheinlich daran, weil ich mir so ein Musik-Info-Profi bin. Aber das ist immer sehr gut für Einsteigerinnen. Einsteiger ist dieses Tube 8. Nee, heißt das nochmal? Alphomedia, oder?
Mhm. Ja.
Das ist nicht so meins, aber du fandest es ganz gut, gell?
Ich finde den, ich mag den eigentlich auch ganz gerne.
Ja.
Der sagt ja auch selbst von sich, dass er jetzt nicht irgendwie der die Geheimtipps unterbreitet, sondern eher so für die Interessierten, die einfach Bock haben auf sich den musikalischen Horizont irgendwie ein bisschen zu erweitern.
Ja.
Und ich finde, als Einstieg ist das auch richtig cool. Und
ja,
ich mag den auch ganz gerne. Mhm. Doch, ja.
Ja, cool.
Ja, das...
Instagram vielleicht noch?
Ja, hau raus.
Wir folgen ja auch manchen Plattformen auch
auf
Instagram
voll.
Dann auch. Pitchfork dann eben auch.
Mhm.
Und Stereogum. Stereogum ist auch mindestens genauso gut als Instagram-Feed.
Mhm.
Wie die Webseite dann auch, obwohl sich das manchmal überschneidet. Gibt's da noch was?
Ja, Musikexpress natürlich.
Ja,
Ja,
die schreiben uns auch immer, also die liken auch irgendwie unsere Kommentare oft. Das finde ich ganz cool.
Ja, das ist echt cool.
Ja. Oder, warte mal, ja, so.
Also Backspin finde ich auch sehr cool für Hip-Hop.
Ja, ja, genau.
Ja.
Und, jetzt habe ich gerade einen Hänger. Aber
ich auch.
Wenn ihr mal irgendwie auf unsere Instagram-Seite geht, @missgabelpodcast und dann auf die Follower-Liste, dann...
Genau, natürlich also, erst, nachdem ihr auch ein Follow bei uns hinterlassen habt. Aber dann könnt ihr natürlich auch gerne gucken, wen wir folgen. Da sind diverse Quellen auch dabei,
auf
die wir auch benutzen und uns immer regelmäßig reinziehen.
Mhm.
Yo.
Yo.
Cool, dann...
Wir stellen, also zum Beispiel auf YouTube werden wir dann später dann noch die Links dann mit drin haben.
Mhm.
Da könnt ihr dann auch draufklicken. Und ja, genau.
Machen wir so.
Ja.
Sehr cool. Dann würde ich sagen, kommen wir zu unserer Kuchengabel.
Kuchengabel.
Kuchengabel. Das ist die Kuchengabel für die Leute, die jetzt neu dazu sind und denken so, Alter, was geht eigentlich bei euch? Ey, Mistgabel, Kuchengabel, what the fuck? Die Kuchengabel ist unser Album der letzten Woche im Zeitraum seit der letzten Folge. Und
die letzten zwei Wochen.
Genau, die letzten zwei Wochen, stimmt, sorry.
Mach nix.
Und da haben wir unterschiedliche, glaube ich, heute ausgesucht.
Mhm.
Und vielleicht möchtest du anfangen, soll ich anfangen?
Schnick, schnack, schnuck.
Okay, das ist für die ZuschauerInnen immer das Geilste. Das
sieht man, wenn man sieht. Überhaupt nicht. Schnick, schnack, schnuck.
Okay.
Ah, okay, du fängst an.
Nice. Ja, ich habe tatsächlich einen Tipp von dem User, den du eben angesprochen hattest, auf Indie-Heads.
Ach, Weird Rooster?
Genau, habe ich begangen oder verfolgt, denn ich stelle heute Spills vor. Das Album heißt Reflections.
Ist eine Band, oder? Spills?
Genau, die heißen einfach Spills, nicht zu verwechseln mit The Spills, weil die gibt's auch tatsächlich.
Mhm.
Die sind ein bisschen schwer zu finden. Deswegen wäre es, glaube ich, ganz gut, wenn wir die verlinken. Die sind nämlich eine relativ kleine und unbekannte Band, so wie ich es gesehen habe. Also auf Spotify haben die ultra wenig HörerInnen monatlich.
Ja.
Was ich gar nicht so richtig nachvollziehen kann, denn ich habe mir das Album aufgrund dieser kleinen Genrebeschreibung angehört. Da stand nämlich Dream Pop, glaube ich, und Vaporwave.
Mhm.
Und das hat direkt so ein bisschen Interesse in mir geweckt. Und dann habe ich mir das angehört und war direkt vom ersten Song eigentlich ziemlich angetan.
Ja, das Albumcover sieht auch sehr Vaporwavy aus.
Ja, und das war tatsächlich auch ein Grund, warum ich dann noch mehr Lust hatte, mir das Album anzuhören, denn das Cover hat mir extrem gut gefallen. Das kam am 26.01. raus, hat 8 Songs, geht 33 Minuten 46 Sekunden und wurde, soweit ich das nachvollziehen kann, von der Band eigens released, also ohne Label. Man kann die Band unterstützen, wenn man das Album käuflich erwerben möchte, dann geht das über Bandcamp, genau. Da landet das Geld dann halt direkt bei der Gruppe, was ja immer ganz schön ist.
Nicht so ganz.
Nicht 100% genau. Aber
wenn ihr immer am ersten Freitag im Monat was kauft, dann geht das 100%ig an die Leute, die Musik machen dann auch.
Ja.
Das ist immer sehr gut.
Das ist super schön.
Also der erste Freitag jetzt im Februar ist jetzt schon vorbei. Ich habe mir aber tatsächlich was gekauft letztens.
Ah, nice.
Mhm. Jeff Rosenstock.
Mhm.
2020 Dump.
Okay.
Also so die Outtakes-Lieder dann. Aber wenn ihr so im ersten Monat, am ersten Freitag im März dann wieder was kauft, dann am Freitag, wäre top.
Nice.
Ja.
Genau. Die Band kommt aus Chicago, Illinois. Das ist nebenbei so der Ursprung der Hausmusik. Und ich finde, so ein ganz, ganz kleines bisschen merkt man den Einfluss von House und von der Musikszene in Chicago auch. Mhm. Denn wir haben ziemlich viele Einflüsse von Drum Machines, denke ich mal. Also ich bin mir nicht sicher, ich glaube, die benutzen kein Schlagzeug, sondern eben programmierte Drums.
Mhm.
Und sehr, sehr schöne Synthesizer-Klänge. Ich habe mich direkt richtig krass erinnert gefühlt an Chamber of Reflections von Mac DeMarco.
Ja. Ja.
Und auf der anderen Seite total an den Donkey Kong Country Soundtrack. Und ich bin mir auch nicht so 100% sicher, aber es gibt ein Lied, das heißt Interzone. Das klingt für mich extrem wie ein Lied aus Donkey Kong Country. Mhm. Ich glaube, aus Donkey Kong Country 2 auf dem Super Nintendo. Wer das kennt und den Track hört, kann ja vielleicht mal schreiben, ob das irgendwie miteinander zu tun hat. Ich finde nämlich, das klingt extrem so.
Ihr könnt auch gerne mal eure Lieblingsspiele posten, also als Kommentar.
Voll.
falls ihr auch irgendwie eine Nintendo-Konsole hattet oder ein Gameboy.
Genau.
Wäre echt interessant.
Ja, und ich bin eigentlich voll auf begeistert von dem Album. Ich finde, das ist jetzt nicht, es hat jetzt nicht die krassesten Akkordfolgen oder die innovativsten Melodien, mhm. die es auf der Welt gibt, aber so wie das an sich klingt im Gesamtwerk, ist es einfach ein super rundes, schönes, leicht psychedelisches Album, was einfach extrem Spaß macht, das zu hören. Es klingt ein bisschen vintage, es klingt ein bisschen retro.
Ja, es klingt sehr retro, ja.
Genau, man kann es richtig gut im Hintergrund hören, finde ich. Also was jetzt nicht despektierlich gemeint sein soll, weil ich finde, ich habe zum Beispiel, wenn ich jetzt arbeite, hauptsächlich zu Hause, habe ich jetzt sehr viel Musik laufen und das Album hat mich sehr oft jetzt begleitet.
Ja.
Und es ist einfach ein tolles Album mit ein paar Highlights. Zum Beispiel direkt das erste Lied, finde ich sehr, sehr cool. Reflections 2 heißt das. Und der Track direkt danach, Morning Glow, ist auch super schön, weil da gibt es einen Gitarrenpart, der mir extrem gut gefällt. Und vermischt mit den Synthesizern ist es einfach ein toller Mix. Also ich stehe sowieso auf den Mix von Gitarren und Synthes. Deswegen bin ich auch so großer Tame Impala-Fan und alles, was so in eine Richtung geht, da läuft man bei mir offene Türen ein.
Es klingt auch so leicht ein bisschen wie die neuere Inkarnation von Tame Impala.
Ja, echt ein bisschen. Leicht. Vielleicht mit ein bisschen Vaporwave-Einfluss dann tatsächlich.
Mhm.
So, aber doch sehe ich auch. Mhm. Ich habe mir sogar hier bei einem Track aufgeschrieben, dass es mich jetzt nicht gewundert hätte, wenn es jetzt eine unreleased Song von Tame Impala gewesen wäre. Ja. Ich weiß gar nicht mehr welchen. Ich finde es in meinen...
Ja.
Doch, das ist tatsächlich Morning Glow.
Ah.
Genau, da hätte es mich jetzt nicht gewundert. Nee, ich meinte Reflections.
Morning Glow. Ich versuche gerade Kevin Parker nachzuäffen.
Also, ich fand es total cool. Ja. Wie gesagt, die haben sehr, sehr wenig HörerInnen. Wenn ihr da mal reinhört und es euch gefällt, dann weiß ich nicht, hört es halt ein paar Mal.
Das ist schön rhythmisch.
Ja.
Und die klingen auch so ein bisschen, heben sich schon so ein bisschen ab von anderen Retro-Rockern, die so Synthie-Pop beeinflusst sind, weil sie dann auch dieses Vaporwavige und ein bisschen schräg klingen auch. Es ist ein bisschen leicht, alles ein bisschen windschief,
finde
ich. Aber nie ganz weird. Mhm. Nur so leicht immer.
Genau, und es ist trotzdem halt super eingängig, was toll ist für mich. Also super, super cooles Album.
Spills.
Spills Reflections.
Yay.
Cool. Ja.
Gerne auf Bandcamp kaufen.
Oder einfach anhören. Ja. Wie es für euch passt.
Ja, oder auf Bandcamp hören.
Genau.
Weil das ist immer voll cool. Bandcamp habe ich, glaube ich, vergessen zu erwähnen. Also das ist zwar mehr so eine Plattform zum Musik hören oder Musik kaufen, aber manchmal haben die auch so kuratierte Sachen.
Mhm.
Dort auch, so kuratierte Artikel. Und generell, weil man da einfach alles irgendwie anklicken kann, also was schon released ist, zumindest, und dann hören kann, ohne was zu kaufen vorher. Das ist halt voll fair, finde ich auch.
Ja, voll.
Ja, genau. Was es auch auf Bandcamp gibt, ist das ist mein Kuchengabel. Diesmal ist es The Weather Station mit dem Albumtitel Ignorance. Das kam letzten Freitag heraus, am 5. Februar. Und es ist das fünfte Album der 2006 gegründeten kanadischen Band um die Sängerin und Musikerin Tamara Lindemann. Tamara ist aus Toronto. Und das habe ich erst gestern erfahren, ist auch Schauspielerin,
was
ich nicht wusste. Ihr Pseudonym lautet in der Schauspielwelt Tamara Hope, wie Hoffnung. Ich habe aber nie einen Film oder eine Serie mit ihr gesehen, weil das meiste ist halt irgendwie, kommt aus diesem kanadischen Tellerrand nicht hinaus. Und bekanntestens vielleicht ist Crimson Peak von Guillermo del Toro von 2015. Da hat sie irgendwie die Rolle gespielt, Society Girl Number 2. Also eine ziemlich kleine Rolle dann.
Ja.
Also die hat auch irgendwie seit 2016 nicht mehr schauspielerisch was gemacht, hat sich aber dadurch halt mehr in ihre Musikkarriere dann vertieft. Sie haben lange Zeit mehr so Indie Folk und Folk-Rock gespielt. Mhm. Und wer schon ein paar Folgen von mir mit uns gehört hat, weiß, dass ich mehr so der Folk-Musik-Skeptiker bin. Weil ich da immer so ein bisschen, also wenn es zu folkig ist, schwierig dann auch irgendwie. Und da bin ich umso froher, dass das Album von denen, also das neue Album, Ignorance, das klingt halt ein bisschen anders. Also eigentlich ziemlich anders. Also
ich finde, es klingt gar nicht folkig auch.
Nein, überhaupt nicht, ja. Ja. Und das finde ich halt voll gut. Es ist so eine Mischung aus Art-Pop, Sophisti-Pop, also so ein bisschen 80er-Jahre-mäßig, aber ganz leicht, also so ein bisschen, kann ich so schwer beschreiben, aber halt irgendwie, es ist so eine Art Indie-Rock mit Einflüssen aus Jazz und, mhm, und anderen Teilen dann auch. Aber es ist nie zu experimentell, finde ich. Es ist eigentlich ziemlich angenehm, ziemlich eingängig. Ich finde, die ersten vier Lieder sind super stark. Super, ja, super stark. Das sind aber auch alles irgendwie witzigerweise Single-Auskopplungen. Also es fängt an mit Rubber.
Mhm.
Du hast auch mal gemeint irgendwie, dass du das Lied ziemlich geil findest.
Ist mein Favorit von dem Album.
Geil.
Ja.
Und das ist aber auch irgendwie ein starker Opener von einem Lied. Da treten halt schon diese Jazz-Elemente stark hervor. Gerade durch diese Komposition und das Saxophon dann auch. Mhm. Und dann kommt aber das Streicherorchester hinzu. Und irgendwie klingt da jede Sekunde ziemlich spannend, finde ich.
Ja.
Es ist sehr, Track strahlt halt so einen Drang nach Neugier, Freiheit und irgendwie Selbstverwirklichung aus.
Mhm.
Und es gibt da so einen schönen Spannungsbogen in dem Track dann auch. Und ähnlich ist auch der Track Nummer 2, nämlich Atlantic. Und es war auch die dritte Single von dem Album, bevor eben das Album rauskam. Es ist so ähnlich komponiert wie Rubber, aber es ist ein bisschen sanftmütiger, aber ähnlich dynamisch. Aber nie zu schnell. So melancholisch und aber mit einem gewissen Drive dann auch.
Mhm.
Dann Try to Tell You ist das dritte Lied auf dem Album, aber die erste Single-Auskopplung gewesen. Ein bisschen ruhiger als die vorigen Tracks, aber mit viel Herz, finde ich. Das ist so ein bisschen, das Lied fühlt sich so ein bisschen an, als würde dir jemand irgendwie die Hand auf die Schulter legen,
mhm,
würde dich anschauen, und das ist halt so ein kumpeliges Gefühl.
Ach cool.
So ein tröstendes Gefühl.
Ja, sehe ich auch, ja.
Irgendwie ein schönes Lied. Leider halt irgendwie in diesen Covid-19-Zeiten halt, das ist so rar geworden, dass man so eine Art Umarmung oder sowas bekommt dann auch. Auch sehr schön ist Parking Lot, das war die vierte Single-Auskopplung aus dem Album, kurz bevor das Album rauskam. Das ist wieder ein bisschen schneller, aber halt ähnlich kumpelig, finde ich. Mehr Streicher, die sehr viel Leben einhauchen in den Song. Es ist sehr romantisch, aber auf so eine platonisch-romantische Art und Weise. Und es ist ein sehr eingängiges Lied, hat sehr viel Ohrwurm-Charakter und so ein schöner Mittempo-Song. Und wenn das jetzt so eine EP gewesen wäre, aus diesen vier Songs, dann wäre das, glaube ich, so die beste EP des Jahrzehnts eigentlich.
Finde ich. Oh, krass, okay.
So stark,
ja.
So starke vier Tracks dann auch. Mhm. Leider aber fällt das Album an sich ein bisschen ab, weil einfach die Lieder so ein bisschen ruhiger sind, dann die danach dann folgen.
Mhm.
Ich finde, die sind alle insgesamt sehr gut, aber halt irgendwie, ich habe so ein Problem mit Alben, die so sehr frontloaded sind.
Ja.
Also das heißt, dass halt irgendwie die erste Hälfte dann sehr stark ist, so voll mit starken, eingängigen, charakterstarken Songs dann auch, und die zweite Hälfte ist ein bisschen ruhiger oder halt nicht ganz so eingängig. Mhm. Und das ist halt leider bei dem Album eigentlich auch so. Es gibt ja also schon so ein paar Highlights, also zum Beispiel das Lied Trust, das war Nummer 8, das ist so sehr balladesk, das klingt so ein bisschen wie Fiona Apple zu den ganz früheren Zeiten dann auch, oder auch also das zum Beispiel. An sich ist das Album schon saugeil, also es ist ja nicht umsonst meine Kuchengabe geworden, aber das ist halt so das Einzige, was mich so ein bisschen stört auch. Aber das liegt vielleicht daran, dass ich halt die Singles schon kenne.
Ja.
Wenn ich die Singles nicht gekannt hätte vorher und das Album von Anfang bis Ende gehört hätte, dann wäre das Album halt mega geil. Und das Album kommt sehr gut an auch.
Mhm.
Also bei Pitchfork zum Beispiel wurde das zuletzt rezensiert und hat 9,0 von 10 Punkten bekommen. Mhm. Ist bis jetzt halt das Album des Jahres, aber das Jahr ist ja noch ziemlich jung.
Ja.
Dann auch. Und ich hätte fast das Album von Arlo Parks genommen.
Ja.
Das war eigentlich fast genauso gut. Aber ich habe mich dann doch für das entschieden. Für The Weather Station und mit Ignorance. Und könnt das zum Beispiel dann auch auf, also nicht nur auf Bandcamp hören, sondern auch auf YouTube, weil die da alle Musikvideos dazu haben zu den Singles, aber auch so eigene Visualisierungen gemacht haben zu den Nicht-Singles. Und das finde ich halt ziemlich stark dann auch, weil das ist nicht selbstverständlich, dass man sich so viel Mühe gibt, Das ist ein bisschen wie bei Spotify, diese GIFs oder diese Wiederholungen dann auch immer, die, wenn man die App aufmacht von Spotify.
Ja.
Also, die haben es toll gemacht einfach. The Weather Station, Ignorance, kann ich nur empfehlen, dennoch.
Ja, wäre auch tatsächlich meine Kuchengabel geworden.
Oh!
Aber ich bin schwer davon ausgegangen, dass es deine wird. Und deswegen habe ich gedacht, okay, ich nehme ein anderes, vielleicht ein bisschen unbekannteres Album. Und ja, ich kann alles unterschreiben, was du gesagt hast. Ich finde das auch ein sehr, sehr starkes Album. Vor allem die ersten 4 Tracks. Mhm. Und The Robber ist ein totales Standout für mich. Ich liebe den Jazz-Einfluss einfach total. Hammer, das ist gut. Also vor allem die Mitte.
Ja. Mhm.
Toll.
Ja.
Ja.
Cool.
Okay, dann sind wir für heute schon fast am Ende.
Am Ende, ja.
Mhm.
Am Ende, wie immer, wollen wir euch noch so ein bisschen darauf hinweisen. Ihr könnt uns gerne bewerten, kommentieren und abonnieren. Falls ihr zum Beispiel via iTunes zugeschaltet seid, solltet ihr uns auf YouTube hören, abonniert uns dort und liked und kommentiert unter dem Video. Seid ihr eher so Spotify-Leute, folgt uns dort, um jede Podcast-Folge pünktlich geliefert zu bekommen. Wir sind ansonsten natürlich auch auf Instagram @missgabelpodcast oder privat unter den Accounts This is Bagley oder Lebolski. Twitter gibt es natürlich auch @missgabelpodcast1. Und ansonsten könnt ihr uns eine E-Mail schreiben @missgabelpodcast@gmail.com.
Nice. Yeah. Genau. Ansonsten war es wieder sehr schön, dass ihr da wart. Mhm. Und wir hören uns hoffentlich in 2 Wochen wieder.
Ja, erkältet euch nicht bei dem ganzen Schneegestöber.
Stimmt. Ciao, ciao.